einen Applaus geben. Wäre das etwas? Merci. Ja, ich finde es wichtig, jemanden zu ehren, bevor er etwas gesagt hat.
Genau.
Schön, bist du da.
Danke vielmals. Jetzt darf ich schon fragen, wer hat meine Batterie genommen davor?
Also wieder eingesteckt.
Ja. Also herzlich guten Morgen. Ich freue mich sehr, da zu sein. Und ich danke euch allen auch für Feedbacks, die ihr gegeben habt. Das habe ich den Eindruck, ich mache das, was ich mache, nicht ganz vergeben. Danke vielmals. Das ist wirklich ein spezieller Tag heute. Ihr hockt in einem Raum drin, draußen ist es wunderbares Wetter und eigentlich wären wir ja lieber draußen, oder? Also ich hatte heute Morgen schon ein bisschen Mühe gehabt, hier runterzufahren. Es gibt so vieles, was ich heute machen könnte. Was heisst denn, wenn etwas angefochten ist? Was heisst das? Man kommt ins Kreuz mit dem Wunsch. Man hat vieles, was man gerne machen würde. Und das ist etwa so in unserem Leben. Und das ist auch etwa so in unserem Denken. In diesem Kurs haben wir ja so einiges gelernt. Wir haben zuerst ein bisschen angefangen und geschaut, wer sind wir eigentlich? Wie hat es Gott gemacht? Von der Seele bis hin zum Körper. Und dann, was verdreht worden ist in uns innen mit dem Denken, wieso wir heute nicht zuerst an Gott denken, sondern eben irdisch denken, auch wir Christen. Dann ist es auch darum gegangen, zu sehen, was ist Kampf überhaupt und wie können wir in diesem Kampf wirklich bestehen. Bei allem innen haben wir immer probiert, einen ganz praktischen Ansatz zu haben an dem Ganzen. Und ganz ehrlich, das ist ja genau da, wieso ich mit dieser Botschaft von Neil Anderson oder dem Ansatz, den er hat, von der Bibel, sehr viel kann. Für mich war immer eins klar gewesen, so gut wie das ist, dass Gott da ist und dass er gegenwärtig ist, aber wenn das nicht irgendwie in mein Leben einfließt und da eine Wirkung hat oder eine Veränderung bewirkt, finde ich, ist der Glaube wirklich nicht viel mehr als ein Gong, eine Glocke. Es muss mehr daraus rauskommen. Und zwar muss da daraus rauskommen, dass ich wirklich verändert werde. Mein Umfeld beeinflusst wird durch die Veränderung, nicht durch Krampf oder durch Macht. Und das ist etwas, wo die Botschaft wirklich vermag, wie sie eben den praktischen Ansatz hat. Und in dem Sinn ist das heute wirklich der Highlight von dem ganzen Seminar. Und von allen Sachen, der Tag ist wirklich immer herausgefochten. Sei es Technik, sei es irgend sonst etwas. Man hat auch keine Lust. Es ist auch der Tag, wo am wenigsten Leute dabei sind. Das ist für mich auch ein Zeichen. Es ist ein ganzer Tag. Es braucht Einsatz. Ich habe eine Batterie eben dabei. Und darum ist mir die wichtig. Eine Batterie ist ein Symbol für Kraft. Da drin steckt Kraft. Zum Beispiel kann sie das ganze Auto bewegen, oder? Und in einem Tesla ist nichts mehr drin als solche Batterien. Das sind einfach viele. Aber solche Batterien treiben den Tesla an. Jetzt ist eine Frage, und das ist eine ganz zentrale Frage für den heutigen Tag. Ich habe gesagt, da drin liegt Kraft. Aber wo ist denn die Kraft eigentlich? Im Glauben, im Wort Gottes, liegt Kraft. Aber wo ist die Kraft im Alltag? Wie kommt die Kraft über im Alltag? Und ich will, dass du dich zum Nachbarn drehst und darüber zwei Minuten einfach austauschst und einmal versuchst zu ergründen, die Kraft, die da ist, wie wird die praktisch ganz sichtbar? Wo liegt Kraft Gottes? Also zwei Minuten, nimm dir Zeit, probier das zu ergründen. Und das kann ich euch sagen, das ist der Kern vom heutigen Tag letztlich. Okay. Die Batterie oder die Kraft, die in dieser Batterie ist, die kann sich erst entfalten, wenn sie irgendwo drinnen ist und der Strom auch fliessen kann. Das ist allen klar. Und je mehr Batterien das drinnen sind, umso mehr Kraft ist da. Nicht unbedingt Lebensdauer, aber umso mehr Kraft ist da. Die Kraft von Gott, die muss auch fliessen. Die muss in einem Stromkreis drinnen sein, dass sie fliesst. Aber was ist der Fluss von der Kraft Gottes? Wo will er fliessen? Und da kommst du ins Spiel. Du bist eigentlich der Stromkreis für die Kraft von Gott. Und um den Stromkreis mit Gott zu schliessen, braucht es unseren Einsatz. Und das, was wir heute machen, was wir heute werden machen, ist genau so einen Stromkreis schliessen, dass die Kraft von Gott kann fliessen. Das ist uns oft nicht bewusst, was es da braucht. Und der grösste Stromfluss im Leben mit Gott hat wirklich mit Christus zu tun in uns innen. Das ist ein Titel, den kennt ihr wahrscheinlich von einem Buch, das so heisst. Upsla, mal, es ist noch da. Bei mir ist es nicht mehr da. Weißt du, guck, was passiert ist. Hast du übernommen? Moment, geschwind. So, jetzt hat es wieder klappen. Das ist ein Buchtitel. Nein, es wird noch nicht. Ja. Okay. Okay. Dann darf ich bitten, dass jemand dort hinten einfach klickt, wenn ich es sage. Oder warte jetzt. Ja, ich sehe zwar nichts, aber es ist gut, wenn es geht. Das Buch mit dem Titel ist von W.I.N. Thomas. Genau. Christus in euch, die Dynamik des Lebens. Und wenn ihr das noch nie gelesen habt, jetzt ist schon wieder raus, dann ist das wirklich eins der Bücher, die jeder Christ mal gelesen haben sollte. Und er sagt eben, und jetzt wäre ich froh, wenn ihr könnt klicken könnt, weil bei mir geht es einfach nicht, es tut nicht, wie es sollte hier. Oder nicht so, wie es letztes Mal gegangen ist, sagen wir es so. Ja. Könntest du eins weiterklicken, bitte? Will es nicht gehen? Geht es jetzt? Es ging am Laden, okay. Er sagt in dem Buch zum Beispiel, ich habe die Religion satt. Ich kenne nichts Langweiligeres als ein Christentum ohne Christus. Und das ist so wahr. Wenn Christus nicht das Zentrum ist vom Glauben, dann ist es wirklich langweilig. Dann wird es nur zur Gesetzlichkeit. Aber andererseits kenne ich nichts Spannenderes als Christ zu sein auf dieser Erde, am Leben von Jesus Christus teilzunehmen, jetzt und hier. Und das ist genau der Punkt, es ist irgendwie, musst du hinterher gehen oder führen, wie auch immer. Jetzt heisst es Fürsche, ja genau, jetzt sind wir in Tune miteinander. Andererseits kenne ich nichts Spannenderes als Christ zu sein und auf dieser Erde am Leben von Jesus Christi teilzunehmen, jetzt und hier. Es ist ein Teilnehmen an dem Leben von Christus. Und das Teilnehmen hat damit zu tun, dass ich das Wort und mich hingebe in das Leben nie. Wie macht man das ganz praktisch? Ja, man geht in den Gottesdienst, man geht in die Bibelstunde, man macht dies und eins und alles. Aber die grösste Kraft liegt darin, dass man mit Gott übereinstimmt. Dass wir wahr sind. Dass wir gerecht sind. Wenn ihr mal würdet die Bibel lesen und einfach auf das Wort Wahrheit oder Wahrsein würdet schauen, würdet ihr erstaunt sein, wie oft im Alten wie im Neuen Testament, dass es Zentrum ist, eigentlich vor allem Tun und Treiben. Dass wir sollen wahr und echt sein. Wie bin ich wahr und echt vor Gott? Indem ich Gott Gelegenheit gebe, wirklich in mein Leben einzureden. Dass er kann bestimmen, wie ich denke, und wie ich mir gelernt habe, letztlich auch, wie ich handle. Und das hat ja auch einen Einfluss auf meine Gefühle. All das kommt heute zum Höhepunkt, indem wir uns auf das konzentrieren wollen. darfst eins weitergehen. Und dazu möchte ich anfangen mit einer Bibelstelle. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder wie auch immer, aus dem 1. Korinther Kapitel 2. Einfach nochmal auf den Ursprung, da hören wir den Paulus, wie er die Sachen so sieht. Und der Paulus ist einer von diesen Menschen, der wirklich aus der Begegnung heraus mit Gott angefangen hat leben. Ja, angefangen müssen leben. Ein ganz neues Leben. Alles, was er gelernt hat, alles, was er gesehen ist, hat er müssen überdenken. So gross und wichtig, wie er war als Pharisäer oder Sadduzäer, all das hat nicht mehr gezählt. Und das merkt man ganz gut, wie zum Beispiel jetzt in dem Brief, wo er anfängt: Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und grossartigen Gedanken verkündet. Das hätte er können. Er war theologisch sehr gut ausgebildet gewesen. Sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Nehmt das einmal mit in all die Gedanken, die wir jetzt hier auch lesen. Einzig und allein sich auf Christus konzentrieren, von dem ist er ausgegangen, bei all seinen Verkündigen. Ich kam als schwacher Mensch zu euch und war zurückhaltend und ängstlich. Das glaubt man ihm fast gar nicht. Aber wenn du noch Christus hast, ist das letztlich alles, was du hast. Du hast ja sonst nichts mehr. Und dann bist du in der Welt nicht der grosse King. Du bist der, der Angst hat und du bist der, der hilflos ist, weil du weißt ja gar nicht, wie es geht. Meine Botschaft und meine Predigt war schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Das ist ganz wichtig, bei allem, was wir tun, dass wirklich Christus Zentrum ist. Denn dort liegt Kraft bei Christus selber. Und da geht es jetzt eben darum, dass der Stromkreis schließt und die Batterie eingehängt ist in den Ding hier, in den Stromkreis. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Das sagt der Paulus. Eins weiter. Wenn ich es jedoch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Nicht kluge irdische Worte, sondern Worte von der Weisheit. Wiederum Christus zentriert. Doch ich meine nicht jene Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächtigen dieser Welt etwas gilt, welche ohnehin untergehen wird. Es ist für ihn wirklich real geworden. Das Leben, das er lebt auf dieser Erde, wie er im Galater 2, Vers 20 sagt, das hat keine Bedeutung mehr. Was er jetzt wirklich lebt, das lebt er zu der Ehre von Gott. Und das hat sein Denken und eben auch sein Verhalten komplett verändert. Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen, obwohl Gott sie schon vor der Erschaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Gott hat Gedanken gehabt über die Welt, hat es geschaffen mit einem Zweck und Sinn. Aber das ist alles verdreht worden. Doch die Mächtigen dieser Welt haben sie nicht verstanden, denn hätten sie das getan, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. Wir können sagen, das ist ein bisschen ein Seitenhieb an seine Landsleute, an die Pharisäer und all die, die gesagt haben, kreuzige ihn. Zum Glück haben sie ihn gekreuzigt, denn das ist unser Gewinn. Aber tatsächlich, sie haben nicht verstanden, überhaupt nicht verstanden. Die Welt versteht die geistlichen Sachen nicht. Und das ist heute noch nicht anders. Und das ist ja auch einer von diesen Konflikten, die wir haben. Weiter. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Selbst der Paulus mit seinem scharfen Verstand hat nicht verstanden oder nicht den gesamten Ratschluss von Gott verstanden. Er ist ein Unwissender, er ist einer gewesen, der selber in der Nachfolge war von Gott. Aber als solches, in dem Leben mit Gott, ist er von Tag zu Tag von dem Wort Gottes erfüllt und bestimmt worden und hat operiert. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Gott hat sich offenbart und offenbart sich auch heute noch. Das ist gar keine Frage. Aber offenbart sich Gott zum Selbstzweck für uns? Gott geht es immer um eins, den Heiligen Geist, den Vater im Himmel zu verherrlichen. Dazu ist er geschickt worden. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Also ist es wichtig, dass wir unseren Geist auch dazu tun, die Gedanken Gottes zu ergründen, zu erforschen, ins Detail zu gehen, an die Batterie anzuschliessen. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Und genau darum geht es ja. Wir sind so sehr in dem Leben, mit dem Leben beschäftigt, dass wir alles denken und fast alle Energie damit brauchen, wie kann ich da besser leben auf dieser Welt? Wie kann ich es da besser machen? Und dann probieren wir etwas Unmögliches zu machen. Wir probieren ohne Batterie Gott wollen zu verstehen. Der Stromkreis kann nie funktionieren, weil er nicht an die Batterie, nicht an Gott selber angeschlossen ist. Aber um an die Batterie anzuschliessen, müssen wir unser Denken ändern. Christus muss das Zentrum, der Ausgang und das Ende werden von unserem Denken. Erst dann haben wir einen sauberen Stromlauf in dem Ganzen. Vers 13. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten diese geistlichen Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Und das ist das Phänomenale an Paulus. Der so viel Wissen hatte, hat nicht mehr gesagt, und ich weiß, also ich sage jetzt euch, wie es geht. Sondern er hat sich vom Geist Gottes leiten lassen. Er hat sich von dort aus leiten lassen und hat von dort aus angefangen wirken und angefangen schwätzen. Und sein ganzes Treiben und Handeln ist davon bestimmt gewesen, dass sich Gott den Menschen selber offenbart. Er hat Menschen auf Gott hingewiesen, damit sie in die Beziehung zu Gott hinkommen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt es als unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Und da kommen wir Christen wirklich ins Spiel. Wenn wir wirklich wollen, voller Kraft sein wollen, dann müssen wir uns selber zuerst an Gott ausrichten und nicht selber zuerst gegen andere wollen überzeugen. Kraft liegt da in der Quelle. Ich weiss nicht, du hast sicher auch schon probiert, mit aller Weisheit irgendjemanden zu überzeugen. Ich habe das oft probiert. Aber ganz ehrlich, als ich das abgeleitet habe, weil ich so frustriert war, dass ich es nicht hinbringe, und mich wirklich darauf konzentriert habe, dass ich an diesem Stromkreis, an dieser Quelle angeschlossen bin, habe ich gemerkt, auf einmal geht es. Und ich musste so sehr erkennen, es ist wirklich Gottes Geist, der Erkenntnis schenkt. Und Erkenntnis beim anderen hat zuerst damit zu tun, dass ich selber Erkenntnis habe. Und wahr werde. Mit all dem, was mich und mein Leben betrifft. Und wenn ich wahr werde, wenn der Stromkreis fließt, dann geht da davon eine Kraft aus. Und das ist das Geheimnis von Gott. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber nicht dem Urteil anderer. Ist ja logisch. Das heißt nicht, dass ich tue, mache, was ich will. Nein, vom Geist geleitet in Christus. Das ist ein ganz klarer Rahmen. Eben Christus und nicht ich. Aber erwartet ja nie, dass andere das verstehen. Selbst Glaubensgeschwister, die haben damit manchmal auch Mühe. Denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Und das ist wirklich das Ziel von heute. Dass man in all dem, was wir heute tun, dass man im Sinn von Christus handelt. Und das ist wirklich meine Absicht an dem heutigen Tag, Christus ins Zentrum zu bringen, denn Kraft geht von ihm aus. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, du kannst also mal einmal klicken zuerst. Und ich will veranschaulichen, was ich meine mit dieser Dynamik. Dynamik ist ein griechisches Wort. Und das heisst so viel wie Kraft. Eine Kraft, die etwas ausgeht. Und die einen kennen es wahrscheinlich schon. Das ist nichts anderes als Physik. Aber in diesem Film, ich muss es kurz erklären, weil ich weiss nicht, wie es mit dem Ton ist und all diese Sachen, der Ton ist nicht so wichtig. Das ist nichts anderes als eine Platte, wo durch einen Vibrator unter Schwingungen gesetzt wird. Die Schwingung wie links dort, die wird immer erhöht und es wird in Herz angegeben. Und schaut mal, was passiert mit dem Salz, das man auf die Platte tut, indem man die Frequenz erhöht. Kannst du nochmal klicken, dann sollte der Film laufen. Funktioniert ja alles. Das ist die Vibratorplatte hier. Und links dort, wo leuchtet, ist der Tongenerator. Oder Frequenz. Der hier. Links dann das Herz. Es geht noch weiter. Die Frequenz wird je länger je mehr erhöht, aber da habe ich bewusst gestoppt. Weil was wir hier sehen, ist eigentlich ein Kreuz. Wie ist das entstanden? Nur durch die Schwingung. Die Schwingung hat die Ordnung gebracht. Ganz verschiedene Muster. Aber die Schwingung ist der Ursprung. Und die Schwingung entsteht, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Und genau das ist eigentlich das Geheimnis und gleichzeitig auch die Kraft vom Leben von Gott in uns innen. Wenn wir wirklich mit Christus verbunden sind, wenn wir wahr und ehrlich sind mit Gott, wenn er in unser Leben einschwätzen kann, dann entsteht daraus eine Schwingung, eine Frequenz. Und dann entsteht auch ein Bild. Es entsteht etwas. Und das ist die Kraft von der, wo Paulus auch redet. Und das ist nichts anderes als Ziel vom heutigen Tag, dass man alles, was irgendwie im Weg ist, wo die Frequenz irgendwie hindert, rausräumt. Und das ist etwas, was wir können. Das ist etwas, wo es darum geht, den Stromkreis sauber zu schliessen. Und da liegt unsere Verantwortung. Das nächste Bild. Und das fängt damit an, dass wir unsere Vergangenheit eine Tonung bringen. Jetzt ist das ein schwerer Begriff. He? Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt so irgendwie krampfhaft, weiss der Gucker, alles, was wir müssen vorholen und müssen uns überlegen, was habe ich alles falsch gemacht. Da geht es überhaupt nicht darum. Wir bauen auf der Tatsache auf, dass Jesus Christus lebt und alles in Tonung gebracht hat. Das heisst, wenn ich mit Gott lebe, dann ist mir alles vergeben. Da haben wir keinen Stress. Wo wir aber Stress haben, ist, wenn wir gewisse Sachen, wo Gottes Geist den Finger drauf legt, nicht zulassen in unserem Leben. Die können unangenehm sein. Das können Sachen sein, die in unserem Verhalten liegen, die Gewohnheiten, das können Sachen sein, die in unserem Denken liegen. Und da liegt unsere Verantwortung, zu sagen, okay, Christus ist das Zentrum, wenn Christus sagt, so soll es sein, dann will ich das auch. Das ist etwas, das kann man eigentlich nur durch eine Entscheidung sich entscheiden dazu. Aber nach einer Entscheidung kommt auch das Handeln. Oder? Man kann zu manchem Ja sagen und nachher nichts tun. Und das ist ja genau der schwierigste oder die grösste Distanz, die es gibt, vom Kopf ins Herz. Und der Ansatz, den wir heute miteinander machen, die Schritte zur Freiheit in Christus, ist ein Werkzeug, um diese Distanz zu überwinden, um das Wissen ins Herz zu bringen und im Herzen zu verankern. Das wollen wir tun. Wir fangen ganz bewusst mit dem an, von ganzem Herzen vergeben. Weil Vergebung ist ja so eine Sache, wo Wissen, Emotionen ganz stark zusammenkommen und sehr oft auch kollidieren. Wir haben gelernt, dass wir auf unser Denken achten müssen, weil letztlich durch unser Denken nicht nur unser Handeln, sondern auch unsere Gefühle beeinflussen. Wenn es um Vergebung geht, ist erstens jeder von uns betroffen und wir alle denken, ja, das habe ich schon lange gemacht, aber ich habe immer noch negative Gefühle über die Person. Da zieht man den Schluss daraus nachher, ergo habe ich nicht vergeben oder etwas stimmt nicht. Und das ist schon mal ein Trugschluss. Was haben wir gelernt über Gefühle das letzte Mal? Ich kann einfach ein Stichwort sagen oder ein paar. Was haben wir gelernt über Gefühle? Haben wir etwas gelernt? Gefühle können täuschen. Das heisst, sie sind nicht immer wahr oder realitätsbezogen. He? Sie gehören zu uns, ja. Wir müssen sie haben. Zum Glück haben wir sie, oder? Gefühle sind auch ein Schutz. Ja. Es gibt negative und positive Gefühle, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, hast du etwas wollen sagen? Sie sind wichtig. Sie sind sogar sehr wichtig. Und wieso sind Gefühle wichtig?
Der Schmerz für den Körper, unser Gefühl für die Seele, hast du irgendwie gesagt.
Ganz genau. Sie sind wichtig, weil sie uns bestimmen. Sie sind wichtig, weil wir auf diesen Gefühlen wir tun nach diesen Gefühlen eigentlich auch handeln. Aber wenn unsere Gefühle toschen sind, wenn sie nicht realitätsbezogen sind, dann ist es auch wichtig, dass wir lernen, wie kommen wir zu den richtigen Gefühlen. Ich war gerade letztens in so einer Situation drin und selber betroffen, wo jemand gesagt hat, ja, du hast ja mit dieser Person hast ja du Spannungen. Sage ich, was heisst das? Spannungen? Was empfindest du denn oder was fühlst du denn? Er sagt, ich habe einfach Stress, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Sag ich, wieso hast du denn wegen Stress, dass wir nicht gleicher Meinung sind? Das geht auch davon aus, dass sie meint, wir müssen gleicher Meinung sein. Und das blockiert sie derart, dass sie mit dem Leben oder mit dem Christsein völlig durcheinander kommt. Ist das real? Ich wollte damit nur sagen, das sind eben so Gefühle, die einem anfangen zu bestimmen. Und gerade im christlichen Sektor, wo es viel um Wahrheit geht und um, wie wir meinen, wir sind eine Familie, wie oft gesagt wird, da ist oft die Meinung, man darf nicht anders denken. Und das stresst uns. Aber das zeigt uns auch auf, wo unsere Basis auch liegt. Aber der Geist Gottes soll die Freiheit geben und nicht das Gleiche. Das gleiche Denken oder das gleiche Handeln. Also Gefühle sind unheimlich wichtig. Und darum ist auch eine Vergebung etwas, das alle von uns betrifft. Jeder ist einmal verletzt worden. Und jeder verletzt auch. Wir sind also Opfer und Täter zugleich. Und das nicht wenig. Es gibt wahrscheinlich kein Tag ins Land, wo wir nicht irgendwie verletzt werden oder jemanden verletzen. Kann das stimmen? Ist das wirklich so schlimm? Wieso ist denn das so? Jetzt kommt nämlich genau wieder die Realität ins Leben, dass wir halt in einer Welt leben, wo nicht Gott regiert. Wo der Teufel da ist und jede Kleinigkeit braucht, um uns hintereinander zu bringen. Das ist dem Teufel seine Absicht. Und darum ist das auch wichtig, dass wir wissen, wer er ist und wie er operiert und was seine Absichten sind. Dass wir in einer Auseinandersetzung nicht nur sagen, ja, der andere. Dass wir aber auch nicht sagen, ja, nur ich bin das Problem. Weil je nach Persönlichkeit, wenn du sogenannte starke Persönlichkeit bist, dann bist du eher so veranlagt, dass du sagst, na, nicht mein Problem, ist dem sein Problem. Wenn du aber eher ein bisschen eine zögernde Persönlichkeit bist, ein bisschen eine zurückhaltende Persönlichkeit, dann denkst du, ja, ich bin das Problem, der andere ist schon richtig. Und unter Christen gibt es nicht nur eine Persönlichkeit. Gott hat uns in dieser Vielfalt geschaffen, zum Sinn und Zweck, dass es eine Gemeinde gibt, wo man die ganze Herrlichkeit von Gott soll können erleben. Also ist es doch wichtig, dass wir lernen, was ist überhaupt wahr? Und dass wir uns lernen, ausrichten nach diesen Sachen. Und wenn wir jetzt in diesem Gebiet Kraft wirklich auf den Boden bringen wollen, Kraft von Gott, dann befiehlt er uns, dass wir von ganzem Herzen sollen vergeben. Es gibt so viele Situationen, wo du nicht kannst sagen, der ist richtig und der ist falsch. Es gibt so viele Situationen, die sind einfach schwierig. Und es gibt nicht eine Lösung, in dem der eine dem anderen sich Gott verzeihen kann. Das sehen wir im Neuen Testament. Gerade auch der Paulus hätte es nicht können mit dem Silas. Das war aber nicht das Ende vom Evangelium. Und ein wesentlicher Teil dazu ist Vergebung. Kannst du das Nächste? Genau das, im Befehl von Gott, dass wir einander vergeben sollen, ist Absicht von Gott. Ihr kennt das Bild wahrscheinlich, oder den Ausschnitt, aus welchem Ausschnitt das genommen worden ist, oder? Kennt jemand das Bild? Ja, dort ist es drin. Und wie heisst das Bild? Wie ist es übertitelt von Michelangelo? Die Erschaffung von Adam. Welche Hand ist die von Gott? Jetzt in diesem Bild. Die rechts oder die links? Wer ist für rechts? Wer ist für links? Kannst du das nächste Das war jetzt eine Gefühlssache, oder? Etwas von dem Ausschnitt, von dem Bild, hat euch überzeugen lassen, ja, das muss die Hand von Gott sein. Auch da wieder, oder? Die Wahrheit, das Bild vom Ganzen, haben wir Menschen nie. Nie. Wir sind geschaffene Wesen. Wir haben gelernt, nicht einmal der Teufel hat die Gesamtübersicht. Einzig und allein Gott hat es. Aber in diesem Bild wird eins klar. Die Dynamik, die da ausgeht von Gott, dem Vater, zum erschaffenen Mensch, ist da, wo der Mensch belebt. Leben ist in Gott. Und Leben ist in Gott nicht nur dann, wenn es mir gut geht, sondern Leben ist grundsätzlich in Gott. Sein Leben soll mein Leben sein. Das ist der Schluss von Paulus. Und darum geht es wirklich für uns Christen, dass unser Leben Gottes Leben ist. Dass wir von Gott her bestimmt werden. Das Nächste. Und darum befiehlt uns Gott auch zu vergeben. Sie ist notwendig. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Und wenn wir das auseinandernehmen, beschreibt es ganz genau, was es macht. Es wendet die Not. Was ist denn die Not? So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben, denen, die an uns schuldig geworden sind. Das ist ein Gebet, das wir alle gelernt haben. Die meisten können es auswendig. Und das ist etwas, so sollen wir beten, sagt Gott. Was fällt in dem Gebet auf? Es geht wieder einmal um die Schuld. Aber es geht auch darum, wie wir mit dieser Schuld umgehen sollen. Gott gegenüber und den anderen gegenüber. Das soll unser Gebet sein. Auch da wieder, ich habe ja gesagt, es ist extrem, wie häufig das eigene Wahrsein und Wahrhaftigsein in der Bibel wirklich verankert ist. Damit muss es anfangen. Und es ist interessant, welche Verlinkung das er hier macht. Nachdem es ums tägliche Brot geht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, Vergangenheit, die an uns schuldig geworden sind. Das ist unser Gebet, das ist unsere Ausrichtung. Ist das unsere Ausrichtung? So oft bleiben wir im Stress mit dieser Schuld, die irgendwie zwischen zwei Beziehungen da sind oder in einer Beziehung da ist. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was für eine Versuchung? Grundsätzlich der Versuchung. Und gerade in der Vergebung ist die Versuchung sehr gross, Schwamm drüber. Irgendwie geht es dann schon weiter. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Eine klare Aussage. Aber die Aussage wird nochmal unterstrichen, weil es gibt eine zweite Aussage, wo das Gleiche sagt, aber im Kehrschluss. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das ist eine ganz krasse Aussage und unterstreicht, wie wichtig das da ist, dass wir vergeben. Jetzt wirft das immer einen Haufen Fragen auf, oder? Ja, wieso soll ich überhaupt vergeben? Der kümmert sich doch um gar nichts. Löst aber die Forderung nicht auf. Ja, meinst denn du wirklich, ich muss einfach vergeben, egal was der tut und wie der sich verhält? Was meinst du? Ja, leider schon. Oder? Das löst einen ganz gewaltigen Stress aus. Und der ist auch verständlich. Aber es ist genau der Stress, den Gott will, dass du bereinigst. Heute wird mir oft gesagt, ja, das ist zu hart für mich. Das setzt mich unter Stress. Ganz ehrlich. Aber Psychologie und Medizin sagen, dass der Mensch ein gesundes Maß an Stress sogar braucht. Sonst würde er nämlich nicht handeln. Wenn du eine Situation mit dem Auto im Fahren, eine Stresssituation erlebst, ist das meistens eine gute Sache. Es ist jetzt gut, wenn er lacht. Kommt natürlich darauf an, welche. Aber wer hat schon mal Sekundenschlaf erlebt? Hä? Was für ein Stress, wenn du daraus auswachst, oder? Und was machst du denn? Ja, du lenkst den Karren wieder dorthin, wo er muss. Ein anderer Stress ist, wenn einer vorher da hat, der 40 fährt, wenn es 80 ist. Das ist auch Stress. Jetzt ist nur die Frage, was machst du mit dem zweiten Stress, oder? Vergebung. Nächste. Vergebung ist so wichtig, dass sie letztendlich wie der Torwächter ist zu deiner Freiheit. Jetzt ganz ehrlich. Der Torwächter zu deiner Freiheit. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal 7. Oder 7-mal 70. Kennen wir. Und da geht es nicht darum, dass wir zählen, wie oft dass wir vergeben müssen. Es geht darum, dass wir vergeben, dass wir eine Haltung von der Vergebung haben. Wow, next. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Jetzt kommt Jesus wieder mit einem Gleichnis. Er probiert mit dem Gleichnis die Wahrheit über die Vergebung, über die Art und Weise von der Schuld, die wir selber haben, in dieser Vergebung klar zu machen. Eben ein Mann, der sehr viel Geld geschuldet hat. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende: Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollte verkauft werden, damit seine Schuld zu begleichen. Eigentlich logisch. Hä? Next. In dem Gleichnis merken wir, da wird von einem Talent geredet. Und damit können wir nicht viel anfangen. Und es gibt verschiedene Übersetzungen, das probieren irgendwie klar zu machen, wie gross das war. Aber letztlich hat der Mann 200.000 Jahresgehälter geschuldet. 200.000 Jahresgehälter ist die Schuld von dem Mann. Ich weiss gar nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt mehr eine figurative Zahl. Aber ich wollte damit zeigen, die Schuld von dem Mann war so riesig gewesen, auch wenn er auf Knie gefallen ist, gebeten hat, gib du mir Zeit, ich will sie wieder zurückzahlen, ist das eine absolute, unrealistische Aussage. Die Schuld, die der Mann hatte, hat nie, aber auch gar nie können zurückgezahlt werden in seinem Leben. Nie. So viel ist ganz offensichtlich. Aber dennoch ist der Mann auf Knie gefallen. Kannst du die nächste Folie nehmen? Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir. Ha, 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 könnte man da sagen. Ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der Herr, der König, Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Hä? Gar keine grosse Diskussion. Der Herr, Gott, ist so gnädig, dass er alles weggestrichen hat. Alles. Nicht lange debattiert, er hat ihm einfach vergeben. Wir sind in einem Gleichnis drin, gell? Also, nächste. Wir müssen ein paar Begrifflichkeiten zuerst klären, da drinnen. Kannst gerade zweimal klicken noch. Und zwar das von Recht, Barmherzigkeit und Gnade. Recht ist, den Menschen zu geben, was sie verdienen. Also der Herr hätte jedes Recht gehabt, den Menschen ins Gefängnis zu werfen. Die Schuld hat er begangen. Ich habe gerade gestern, glaube ich, im Auto gehört, wo es darum gegangen ist, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es ist um einen Einbrecher gegangen, oder? Ist es Frankreich gewesen oder welcher Staat? In Italien ist es gewesen. In Italien hat das neues Gesetz erlassen, dass wenn du als ein Hausbesitzer, der den Einbrecher nicht absichtlich, versehentlich verletzt ist, nicht mehr kannst zur Rechenschaft gezogen werden. Kann ich nur so denken, eigentlich ist das ja schon schräg, oder? Wer ist denn der Verbrecher? Ja, der einbricht, oder? Aber unsere Gesetze sind heute so, dass man den Einbrecher fast mehr schützt als den Eigentümer. Oder findet ihr nicht? Also Recht ist den Menschen das geben, was sie verdienen. Es ist Recht, wenn jemand schnell fährt, dass er einen Bus bekommt, selbst wenn ich es bin. Würde mir ja nie passieren. Das ist Recht. Und darum muss ich auch nicht maulen, wenn ich einen Bus bekomme. Es ist verdient. Das ist Recht. Was ist Barmherzigkeit? Das Gegenteil, den Menschen nicht zu geben, was sie verdienen, das ist Barmherzigkeit. Wenn du Barmherzige Polizist hast, dann wird er es auch zugedrücken. Und dann kommt auch noch der Begriff Gnade. Was ist der Unterschied von Barmherzigkeit zu Gnade? Gnade ist den Menschen geben, was sie nicht verdienen. Barmherzigkeit hat mit nichts geben zu tun und Gnade hat mit geben zu tun. Einmal nichts geben, was sie verdienen und einmal zu geben, was sie nicht verdienen. Gott ist beides. Er ist gnädig und er ist barmherzig. In einer Art und Weise, dass er eine ganze Schuld, die nicht zurückgezahlt werden kann, einfach so streicht. Das geht in unser Denken nicht wie. Wir kommen von dem Rechtsbegriff her. Wir sind immer verantwortlich für das, was wir verbocken. So sind wir erzogen worden, so ist unser Rechtssystem. Wir müssen neu lernen denken, damit wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit wirklich verstehen können. Und zwar so verstehen, dass der Strom von der Gnade und Barmherzigkeit eben anfängt zu fliessen. Und dazu ist das Beispiel auch gegeben. Kannst du die nächste Folie? Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn an den Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der, das ist jetzt ein anderer wieder, oder? Der hat einen Tageslohn geschuldet. Eine Summe, die klein war oder viel kleiner, und eine Schuld, die im Bereich des Möglichen war, für ihn, die zurückzahlen. Und auch der Mann, wo haben wir es da? Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Jetzt ist alles real. Ein kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Jetzt wäre es doch nichts anderes als recht und logisch, dass der, wo er so viel geschuldet hat und ihm alles verschenkt worden ist, dass der genauso barmherzig wäre mit seinem Diener. Oder? Aber in dem Beispiel geht es anders vorwärts. Nächste Folie. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm alles, was vorgefallen war. Das ist auch ein tiefes geistliches Wort. Wir tun nicht immer recht handeln. Das Beispiel macht das auch offensichtlich. Aber eins ist klar, auch wenn wir als Gotteskinder etwas falsch machen, sind wir dafür verantwortlich. Und Gott zieht uns zur Rechenschaft darüber. Er tut nicht einfach Schwamm drüber, nur weil wir seine Kinder sind. Das würdest du als Vater und Mutter auch nicht machen. Wenn dein Sohn, deine Tochter etwas falsch gemacht hat, wenn der Sohn oder die Tochter jemand anderem etwas geklaut hat, sagst du auch, das gibst du zurück. Oder ihm einen anderen eins gewischt hat, oder? Dann muss er sich entschuldigen. Also, würde ich jetzt meinen. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Gott bitte, langt, dass er barmherzig und gnädig ist. Das heisst aber noch nicht, dass ich es dann auch bin. Und da ist ein ganz gewaltiger Unterschied zwischen Gott und mir, die nächste Folie. Müsstest du dann nicht auch diesem Diener mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Das ist eine Frage, die sind wir schuldig, wenn wir nicht barmherzig und gnädig sind. Die sind wir Gott schuldig, er verlangt das von uns. Und darum sind wir ihm die Antwort schuldig. Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Pfennig bezahlt hatte. In dem Gleichnis wäre der Mann noch heute in der Kiste. Das heisst mit anderen Worten, er wäre im Gefängnis gestorben. Es ist ein Gleichnis, wo man probiert, ein geistliches Wort in Form von einer Geschichte zu erzählen, dass jeder versteht. Nächste Folie. Also Vergebung letztlich ist wirklich nichts anderes als eine Entscheidung. Ich, der Roger, entscheide mich zu vergeben. Wozu? Eine Entscheidung. Aber eben, nachher. Wie gehe ich mit dieser Entscheidung um? Nächste Folie. Das Ganze bewirkt eine Krise. Das ist wirklich eine Krise. Wir sind mit unseren Emotionen und unsere Vorstellungen von Recht völlig durcheinander. Aber Vergebung muss anderen zugesprochen werden. Da kommen wir nicht drum herum. Und jetzt, nächster Punkt. Wir müssen erkennen, dass die Krise eigentlich eine persönliche Natur ist. Die Krise betrifft zuerst einmal mich. Es geht zuerst um mich und nicht um den Täter. Gott befiehlt dir, auch wenn du ein Opfer bist, und ich sage es jetzt so hart, wie es ist, auch wenn du ein Opfer bist, befiehlt dir Gott, dass du den Täter vom Haken lässt, dass du ihn vergisst. Das ist heftig. Und dazu sind wir ganz ehrlich gesagt eigentlich nicht parat. Da sträubt sich alles in uns drinnen, weil es hat weh getan. Dritter Punkt. Frage ist natürlich ganz klar, wieso soll ich dem denn überhaupt vergeben? Die einfache Antwort darauf ist, um dem Schmerz, den du erlebst, ein Ende zu setzen. Das Problem ist ja mit der Vergebung, oder? Wenn du darauf wartest, dass der andere einsichtig wird und zu dir kommt und um Vergebung bittet, kannst du vielleicht ein ganzes Leben warten. Aber wie wird das Leben von dir gekennzeichnet sein? Immer von dieser Missetat. Das wird dein Gefühlsleben dermaßen bestimmen, bis dorthin, dass du nicht einmal glücklich werden kannst und keine Freude kannst haben. Ein Preis zahlt man immer, wenn du nicht vergisst, wie auch wenn du vergisst. Ein Preis hat das immer. Die Frage ist jetzt lediglich, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Gehen wir zurück zu der krassen Forderung von Gott. Wieso in aller Welt verlangt das Gott von uns? Nächste Folie. Dazu haben wir zuerst einmal anschauen, was Vergebung nicht ist. Zuerst einmal ist sie nicht vergessen. Vergessen und vergeben ist nicht das Gleiche. Ja? Gott kann nicht vergessen. Gott ist allmächtig, allwissend, er kann nicht vergessen. Er hat auch nie gesagt, dass er deine Sünde, meine Sünde wird vergessen. Er hat lediglich eine Entscheidung getroffen, wie er mit dieser Sünde umgeht. Ja? Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Das ist seine Entscheidung. Ist Gott seiner Entscheidung treu? Zum Glück ist er eben Gott. Er tut das. Und weil er es tut, können wir davon ausgehen, als feste Tatsache, dass es vergeben ist. Unsere Fehler der Vergangenheit und die der Zukunft. Er verlangt auch nicht von dir, dass du deinen Schmerz, den du erlebt hast, vergessen tust. Das ist nicht das, was er verlangt. Aber du kannst dich dazu entscheiden, den Schmerz nicht länger gegen den Täter zu verwenden. Ja, das heisst aber, dass du mit diesen Konsequenzen musst leben musst. Und das ist das, was extrem hart ist. Und das ist das, wo wir gefordert sind in dieser ganzen Sache. Nächste Folie. Vergeben heisst auch nicht, dass man Sünde toleriert. Ja, wie soll ich jetzt das verstehen? Jetzt haben wir gerade gesagt, ich soll es loslassen. Das heisst aber nicht, dass du das Unrecht tolerierst. Das tut nämlich Gott auch nicht. Gott ist gerecht und kann Sünde nicht anstehen lassen. Das heisst aber auch, dass Gott der Richter ist und einmal wird richten. Aber vergessen wir nicht, da bin auch ich mit drin enthalten. Mein Unrecht ist genauso etwas, was Gott nicht dulden kann. Das muss eine Lösung haben. Und wenn Gott Sünde nicht tolerieren kann, musst du das auch nicht. Mit anderen Worten, du hast das Recht, um Grenzen zu setzen. Aber die Grenzen, die sollen Gott gefällig sein. Du hast jedes Recht, einer andauernden Verletzung Einhalt zu gebieten. Klassisches Beispiel von der Schwiegermutter, oder? Wenn das ein Problem ist, dann darfst du Schwiegermutter sagen, so, schau jetzt, da ist Grenze. Das darfst du machen. Das ist nicht unchristlich. Nur die Art und Weise mag christlich oder nicht christlich sein, wie wir das so immer sagen. Aber Grenzen setzen, das ist sogar eine Pflicht, die wir haben. Das vertauschen wir manchmal. Mit der Vorstellung, emotional. Wir wollen die Liebe sein bis ans Lebensende. Aber das sind wir einfach nicht. Darum ist es auch notwendig, dass wir lernen, Grenzen zu setzen. Eben biblische Maßstäbe müssen hier dabei angewendet werden. Also, wir gehen nochmal eins weiter. Vergebung ist auch nicht Rache. Üben. Wieso soll ich den anderen vom Haken lassen? Weil es recht ist. Es ist recht, dass du loslässt von dem Unrecht, das dir passiert worden ist. Es ist recht, weil Gott das verlangt. Das ist recht. im biblischen Sinn. Und Gerechtigkeit dazu ist am Kreuz. Jesus ist für dich wie auch für den anderen gestorben. Und er hat allen vergeben. Aber wie man damit umgeht, wenn man die Vergebung annimmt, ist eine persönliche Sache. Aber da du ein Kind Gottes bist, verlangt er da von dir. Du bist verantwortlich in dieser Beziehung zu Gott. Und darum geht es um dich, selbst wenn du nur das Opfer bist. Und darum ist es wichtig, dass man lernt, Gott zu vertrauen und ihm auch die Rache überlässt. Der Stromkreis in diesem Beispiel ist sehr schnell unterbrochen. Wenn ich nicht will, dann ist die Kraft da, aber sie kann nicht umgesetzt werden. Ist das irgendwie klar? He? Wenn ich mich aber dazu entscheide, zu sagen, okay Gott, ich lasse los von meinem Recht, das ich habe, und ich gebe dir, dann wird Strom fließen. Und die Kraft von dieser Batterie, die Kraft von Gott, die wird in deinem Leben mächtig werden. Und du wirst da drin eine Erneuerung erleben. Nächste Folie. Also letztlich ist es wirklich nur eine Entscheidung. Das hat jetzt mit Emotionen zuerst einmal gar nichts zu tun. Das hat jetzt damit zu tun, was Gott fordert. Und da schaut jetzt Gott, wie man würde meinen, nicht auf deine Gefühle. Er verlangt jetzt von dir etwas, er setzt dich unter Stress. Aber er tut das mit guten Absichten. Er weiß, wo er dich hinführen will und seine Absichten sind gut. Also deswegen geht es darum für uns Menschen, dass wir uns zu Gottes Ehre entscheiden, mit den Konsequenzen der Sünde vom anderen zu leben. Das ist happig. Happig und nochmal happig. Ich weiss nicht so etwas, ob du das schon mal so gehört hast. Innerlich würdest du sagen, nie im Leben. Aber ganz ehrlich, da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Das ist sowas von der Kern der christlichen Botschaft. Und wenn du da nicht gelernt hast, Gott zu vertrauen, dann ist es höchste Zeit, dass du lernst, Gott wirklich zu vertrauen. Wenn du es da nicht kannst, kannst du es dann an einem anderen Ort. Wenn du nicht kannst loslassen von dir selber, wenn du nicht parat bist, sterben zu deinen Wünschen und zu deinen Rechten, wirst du es an anderen Orten auch nicht können. Und weil das so fundamental wichtig ist, ist das auch ein Befehl von Gott und nicht nur ein Wunsch. Manchmal hat Gott Wünsche an uns, aber da ist ein Befehl. Gott will, dass wir das tun, weil er ganz genau weiß, wie entscheidend das ist für unsere emotionale wie auch unsere körperliche Gesundheit. Ich probiere das mit 2-3 Bildern nochmal klar zu machen. Als nächstes. Was passiert denn eigentlich, wenn einem Unrecht angetan wird? Das ist so, wie eben rechts haben wir dort den Täter und links das Opfer. Das ist wie, wenn wir verkettet werden miteinander. Kannst du die nächste Folie geben? Durch das Unrecht, das wir erleiden, sind wir gebunden mit dem Täter. Die Verbindung, die da mit dieser Kette symbolisiert wird, sind Groll, Hass und Bitterkeit. Das sind ganz starke Bindeglieder. Und das erleben wir Christen auch. Da sind wir genau gleich wie die anderen. Das hat jetzt mit dem Glauben mal gar nichts zu tun. Das ist einfach eine Realität, so sind wir geschaffen. Und ihr wisst vielleicht selber, aus eigener oder aus Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit anderen, wie schlimm das kann sein, Groll, Bitterkeit und Hass. Ich kenne es von meiner Mutter. Die ist eine Frau, eine Person, die ich gehasst habe, aufs Äußerste. Viel schlimmer als im Militär, meine Vorgesetzten. Die habe ich wirklich gehasst. Ich habe so einen Hals gehabt über diese Frau. Das hat mein Leben komplett in eine Bahn gelenkt, Und ich eigentlich gar nicht wollte. Aber der Hass, der Groll und die Bitterkeit hat mich zu einem Mann werden lassen. Knallhart. Knallhart. Das vermag die Unbereitschaft zu geben. Und das sieht Gott. Das weiß Gott. Er weiß, was deine Bedürfnisse sind. Er will dir helfen. Aber die Art und Weise, wie wir das lösen wollen, mit irdischen Mitteln, führt zu gar nichts, als nur noch zu mehr Bitterkeit und Groll. Und darum verlangt Gott, das nächste Bild, dass wir ihm vergeben. Dass wir den Täter loslassen. Und nochmals das nächste Bild. Und ihn in Gottes Hand geben. Wir sind nicht fähig, gerecht können zu urteilen. Weil wir sehen nur so einen kleinen Ausschnitt, wie die beiden haben. Aber Gott, der das ganze Bild sieht und das verlangt, er weiß, dass das für uns gut ist. Nächste Bild. Also, die Frage, die du dir selber ganz persönlich stellen musst, bist du bereit? Bist du wirklich bereit, mit den Konsequenzen von der Sünde von anderen Menschen zu leben? Vielleicht bringt das dich völlig durcheinander jetzt. In diesen Orten und diesen Personen, wo du verletzt worden bist damit. Da bist du vielleicht noch gar nie im christlichen Rahmen dazu ermutigt worden, das einfach mal anzunehmen. Wir probieren selbst mit christlichen Mitteln, mit allen Mitteln, gegen das Unrecht anzukämpfen. Aber das ist nicht Gottes Weg. Gottes Weg heisst, vergeben, loslassen. Und das heisst letztlich, mit den Konsequenzen von dem Unrecht, sie anzunehmen. Wow! Wo mir das so bewusst wurde mit meiner Mutter, könnt ihr euch vorstellen, was das mir ausgelöst hat? Und gesagt, alles ist ja gut mit dir, Gott, aber das kannst du vergessen. Das werde ich sicher nie machen. Das bringt mich ja um. Ja, genau, da hast du dazu schon übereingestimmt. Ist er bei mir gewesen, oder? Das Recht haben wir Gott gegeben. Wir sind ja durch die Taufe in den Tod gegangen. Zu allen unseren Wünschen haben wir ja gesagt, dass wir sterben da dazu. Bist du bereit zu sterben? Bist du bereit, dein Recht an den Nagel zu hängen. Nicht um den anderen zu sagen, das war nicht schlimm, sondern um Gott dir zu geben, wie es Gott verlangt. Ich will, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und einfach mal darüber reflektierst, was es mit dir macht. Bist einfach mal aus dem Buch raus mit Gott, ganz ehrlich, jetzt in den paar Minuten, wo du Zeit hast, darüber zu reflektieren, gerade mit den Personen, wo du richtigen Hals hast. Nimm dir einfach mal 2-3 Minuten Zeit.
Kannst du mir die nächste Folie einblenden? Das Ziel für jetzt wäre, dass du zu diesen beiden Statements kannst Ja sagen. Dass du sagst, ja, das ist wirklich so. Du wirst nicht heil, damit du vergeben kannst, aber du vergisst, damit du heil wirst. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist nicht ein Ansatz, der über den Bauch geht. Das ist jetzt ein Ansatz, der über den Glauben geht. Dass man Gott vertrauen und ihn an erster Stelle setzt, über meine Gefühle hinweg. Dass man Gott vertrauen damit unseren ganz negativen Gefühlen. Und wenn wir es dann tun, auch merken, dass wenn wir den anderen loslassen, der Gefangene, dass wir merken, eigentlich bin ja ich der Gefangene gewesen. Und das ist etwas, das ist dann sozusagen wie Quittung oder die Gefühle, die dann entstehen. Das ist nämlich ein gutes Gefühl. Wenn du nachher merkst, wow, endlich ist die Last von mir weg. Eines der krassesten Beispiele ist eine Vergewaltigung von einer Frau. Das ist so etwas von Unrecht, die Tat. Und das kann auch mit Konsequenzen verbunden sein, weil da ein Leben kann entstehen daraus, oder? Als Frau hast du eigentlich wirklich nur die zwei Optionen. So hart wie das ist. Du kannst ein Leben lang kannst du dem Mann das vorwerfen. Nicht, wie gesagt, es geht nicht darum, dass in irgendeiner Art und Weise zu verkleinern oder zu verniedlichen. Überhaupt nicht. Aber der Mann ist vielleicht nie einsichtig. Aber es geht ja um dich und dein Leben jetzt. Und Gott hat das Anliegen, dass du selbst mit dem schrecklichen Unrecht, das dir passiert ist, als Frau, dass es jetzt ein Leben gibt. Und das ist unabhängig, ob der einsichtig ist, der Täter, oder nicht. Aber der Weg dorthin, der Preis dorthin, ist ihn loszulassen und dem Mann das Unrecht zu vergeben. Ich habe von zwei Preisen geredet, oder? Von zwei Kosten, wenn du so willst. Die erste Kosten ist, das ganze Leben lang verbittert zu bleiben. Ständig von dem Unrecht geleitet zu sein und ständig in der Gegenwart von dem Unrecht zu leben und nie froh und glücklich zu werden. Das ist ein Preis, den du zahlst, wenn du dich dazu entscheidest. Wenn du bereit bist, auf Gott einzugehen, zahlst du auch einen Preis. Du stirbst. Du stirbst wirklich gegenüber dem Unrecht, das dir widerfahren ist. Du leist das Unrecht ab. Du nimmst die Konsequenz an. Letztlich ist es eben eine Entscheidung. Das war bei meiner Mutter nicht anders gewesen. Erst, als ich bereit war, das in Erwägung zu ziehen, wo ich bereit war, zu sagen, okay, ich lasse sie einfach los. Das hat nichts damit zu tun, dass das nicht unrecht war, aber ich lasse sie los. Das war das erste Mal, als ich wirklich Erlösung erlebt habe. Ich meine, wirklich Erlösung in meiner Seele. Nichts hat mich dermaßen erlöst und frei gemacht, wie der Schritt meiner Mutter einfach zu geben. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und am nächsten Tag zweifelst du schon an. Wieso? Wegen dem Gefühl, wegen dem Hals. Aber dann geht es genau darum, dass man lernt, Gott treu zu sein, zu sagen, stopp, stopp. Ja, das war schon recht gewesen, absolut. Aber was war meine Entscheidung? Ich halte ihr das nicht mehr vor. Und als ich das gelernt habe, immer wieder umzusetzen, ist dann auch das Gefühl auf einmal verschwunden. Wirklich. Ich habe in dieser Beziehung, wenn man dem so sagen, zu meiner lieblichen Mutter einiges erlebt. Vor allem mit Leuten, die mir immer wieder haben wollen klar machen, du musst die Frau können umarmen. Das habe ich nicht wirklich können machen. Ich bin mir ständig, also ständig ist übertrieben, aber ich bin mir immer ein bisschen unsicher gewesen über meinen Willen, sie loszulassen. Ich bin mir nie sicher gewesen, hast du wirklich ganz losgelassen. Immer wieder hinterfragt worden von Menschen, die gefunden haben, so und so müsste ich doch handeln. Ich habe eine Antwort darauf bekommen, und zwar am Grab von meiner Mutter. Sie ist vor 4 Jahren gestorben. Ich hoffe, das stimmt, es könnten auch 3 gewesen sein, es sind sicher 4 gewesen. Sie war eine schwierige Person. Sie war wirklich eine schwierige Person. Und an diesem Grab hat es Leute gegeben, die in das Grab aber gesagt haben, endlich ist die Hure tot und noch schlimmere Sachen. Auf einmal, ich höre das, wo ich hier stehe, ich war ja sogar ihr Sohn, noch 2 Schwestern gehabt. Aber ich bin richtig verschrocken. Und auf einmal fange ich an, froh werden. Wisst ihr wieso? Weil in mir innen ist kein einziger Vorwurf gewesen. Ich habe getrauert um das Leben, das hier zu Ende gegangen ist. Das war meine Mutter gewesen. Ich bin dankbar gewesen, dass sie mich auf die Welt gebracht hat. Aber ich habe keinen einzigen Vorwurf in meinem Herzen gegenüber dieser Frau. Und darum bin ich verschrocken über das, was ich gehört habe. Und dann habe ich Gott angefangen zu preisen und habe Danke gesagt, dass er meine Seele hat heil werden lassen. Vergebung ist ein ganz schwieriges Thema. Es braucht dich ganz. Aber Gott weiß wieso. Wir werden eine Pause machen jetzt. Eine gute Pause von einer ganzen halben Stunde. Aber nachher müsst ihr alles geben. Nach dieser halben Stunde nimmt sich jeder so ein Büchlein. Die legen die Hände in einer Schachtel. Die sind im Kursgeld inbegriffen, die Schritte zur Freiheit in Christus. Und wir werden heute am Morgen, das, was wir jetzt darüber gehört haben, über Vergebung, werden wir den Schritt von ganzem Herzen geben, wirst du ganz persönlich durchgehen. Also nimm dir die Pause wirklich auch und wirst du dir bewusst, was von dir verlangt wird. Dass du eine klare Entscheidung kannst treffen, bevor du nach der Pause schon wieder hinsetzt. Wenn das schwierig ist, ist das ja auch nicht, gar kein Problem. Aber ich will dich ermutigen, mach den Schritt. Egal, ob es schwierig ist oder nicht, entscheide dich dazu, das zu machen. Du musst es nicht im Griff haben. Es geht nicht um menschliche Weisheit, es geht nicht um deine Fähigkeit. Es geht lediglich um deine Entscheidung, ja, zur Ehre von Gott will ich das machen. Du wirst durch den Schritt durchgeführt werden und du wirst gefragt werden, wer deine Personen sind, denen du sollst vergeben. Da geht es nicht darum, dass du mit dem Gedanken und alles anfängst, aufarbeiten und so. Wir fangen den Schritt mit einem Gebet an, wo man Gott bittet, durch seinen Heiligen Geist, uns die Personen ins Gedächtnis zu rufen, die jetzt auf dieser Liste stehen müssen, die du dich ausfüllen kannst. Dann wirst du auf dieser Liste all die Personen aufschreiben, die Gott dir zeigt. Da gibt es eine Grundsatzregel zu dem Schritt. Oder zu allen Schritten als solches. Du tust nicht überlegen, muss das jetzt sein oder muss das nicht sein. Man hat dafür gebetet, man hat Gott dafür gebetet, dass er uns die Personen zeigt. Und wenn Gott, egal wer, aufzeigt, ja, aber der habe ich schon, nichts aber. Du schreibst sie einfach auf. In einem zweiten Schritt wirst du müssen, jede emotionale Schmerz, die du erlebt hast, in Stichwort aufschreiben, zu dieser Person hin. Und der dritte Schritt ist dann, ohne Wenn und Aber, jede Person mit einem vorformulierten Gebet, sie vom Haken zu lassen, dich dazu entscheiden, dass du das Unrecht nicht mehr wirst, wieder sie brauchen. Und dann dankst du Gott dafür, dass er dir Kraft dazu gibt. Das muss aus dem Bauch kommen und nicht aus dem Verstand. Das ist ein Moment, wo man Gott dafür bittet und nachher ist es eine Frage vom Gehorsam, ob man es auch durchzieht. Das wird euch erwarten nach der Pause. Wir machen eine halbe Stunde Pause. Also wir werden uns am 10:45 hier wieder treffen. Geniessen auch das schöne Wetter, wenn ihr wollt. Ich glaube, dort hinten gibt es Kaffee und Getränk. Und wir werden aufs Mittagessen fertig sein mit dem Schritt. Ja?